Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Catherine Newmark. Herzlich willkommen. Noch sind in vielen Bundesländern Sommerferien. Noch schweifen viele von uns in der Ferne herum. Wir in der Philosophiesendung tun das heute zumindest in Gedanken. Wir schauen nämlich auf den fernen Osten. Chinesisches Denken der Gegenwart ist unser Thema. Was wird da debattiert? Von wem? Wie? Was ist die Rolle der Intellektuellen in der heutigen Volksrepublik China? Und zu mir ins Studio gekommen ist in Berlin heute Xi Ming. Er ist preisgekrönter Journalist, Übersetzer, einer der wichtigsten Vermittler von chinesischer Kultur und chinesischem Geistesleben hier in Deutschland, seit vielen Jahrzehnten schon. Herzlich willkommen, Herr Xi.
Dankeschön für die Einladung.
Herr Xi, Sie erklären ja nun wirklich seit sehr langem hier in Deutschland, was die chinesische Politik umtreibt, wie die chinesische Gesellschaft funktioniert, was die Bevölkerung beschäftigt und auch was die wichtigen intellektuellen, geistigen Strömungen sind. Zuletzt etwa haben Sie zusammen mit dem Sinologen Daniel Lese ein großes Buch herausgegeben mit wichtigen gegenwärtigen Texten. Chinesisches Denken der Gegenwart, so hieß das. Bei C.H. Beck ist es erschienen, schon vor ein paar Jahren. Und das gehört für mich so ein bisschen in eine Reihe von zunehmend häufigen Büchern mit Texten von zeitgenössischen chinesischen Denkerinnen und Denkern. Ich nehme zumindest den Büchermarkt so wahr, dass das Interesse größer geworden zu sein scheint. Sie, die das ja nun seit den 80er Jahren grob verfolgen, würden Sie dem zustimmen? Ist da tatsächlich eine Konjunktur des Interesses auch an chinesischem Geistesleben derzeit festzustellen?
Ganz eindeutig so, weil als ich nach Deutschland kam 1987, waren Fragen an China oder über China in Deutschland eher einfach strikt. Zum Beispiel, wie geht man ökonomisch mit China um? Was ist der chinesische Markt? Wie kann man chinesische Unternehmen beeindrucken, dass man da ins Geschäft kommt? Es wird dann immer komplizierter, weil China in den internationalen Markt eingebunden wird. Bei dem Beitritt Chinas zu WTO 2001 tauchten schon andere Fragen auf. Also wenn Chinesen die internationalen Standards erfüllen und uns überflügeln, was passiert dann? Das ist schon deutlich komplizierter. Und heute sieht man diese Kompliziertheit um einigen Größen schon angewachsen und wächst noch weiter. Wie zum Beispiel, wie diskutiert man die chinesische Politik in Bezug auf die USA, in Bezug auf Europa, in Bezug auf die sogenannte Global South? Wie diskutiert man die chinesische Gesellschaft, die man von hier aus gar nicht so beobachten kann? Inwieweit hat diese Gesellschaft oder ihre Krise mit chinesischen Außenpolitik zu tun und dergleichen mehr? Also je mehr Dimensionen der Fragen über China involviert werden, desto größer ist das Interesse intellektueller Tiefe. Desto mehr muss man eindringen auf die grundsätzlichen Rahmen, also zum Beispiel Denkmuster oder Debattenlinien oder warum stellen sich die chinesischen Intellektuellen ausgerechnet diese und andere Fragen nicht. Und das ist auch mit der Grund, warum Daniel Lese und ich, wir auf die Idee kamen, dass man China heute nicht mehr alleine von dem Status quo aus beobachten kann, sondern von Diskursen, von Debatten, die in China unter Chinesen stattfinden. Denn die chinesischen Intellektuellen fangen an, Fragen an die Welt zu stellen, an Europa, an sich selbst. Und wenn man diese Fragen und ihre Hintergrund nicht kennt, dann würde man eher in einem dichten Nebel herumstochern, was diese China wirklich so bewegt.
Das ist interessant. Also es geht nicht mehr nur darum, dass man so etwas wie chinesische Philosophie und Kulturgeschichte aufarbeitet, was ja auch ein großer Teil ist. Das scheint mir, haben in den letzten Jahren doch auch viele Kolleginnen und Kollegen doch einiges geleistet, auch natürlich im englischsprachigen Raum, aber auch im deutschsprachigen Raum. Also dass man eben Konfuzius jetzt in guten neuen Übersetzungen lesen kann, dass man sozusagen die Klassiker der chinesischen Kultur und intellektuellen Geschichte präsent hat. Aber was Sie jetzt erklären, ist, dass es natürlich darüber weit hinausgeht. Also es ist kein rein schöngeistiges historisches Interesse. Es geht darum, wirklich einen Weltteil zu verstehen, der in einer dichten Weise mit uns verwoben ist. Bevor wir jetzt da auf diese verschiedenen Strömungen und Debatten kommen, die in China aktuell vorherrschen oder die aktuell wichtig sind, vielleicht noch ein paar Sätze zu Ihrer Erfahrung, zu Ihrer biografischen Erfahrung auch. Sie sind ja in Deutschland geblieben nach 1989, nach dem Tiananmen-Massaker, haben Sie sich entschieden, nicht zurückzugehen. Und Sie beobachten also schon über einen langen Verlauf diese Lage. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, zu dieser Rolle eines Kulturvermittlers? Wenn ich mich recht entsinne, kamen Sie ja nach Deutschland ursprünglich in einer ganz anderen Funktion.
Sie erwähnten 1989 Tiananmen-Massaker. Tiananmen-Massaker war in erster Linie ein großer Schock für chinesischen denkende Menschen, nicht nur Intellektuellen, sondern alle Chinesen, die bis dato auch mit Lust und mit großem Willen darüber nachdenken wollten, was passiert mit unserem China, wird China zumindest zur damaligen Zeit in eine westlich dominierte Weltordnung hineinfinden, wird also diese westlich dominierte Weltordnung uns akzeptieren. Und dieser Denkprozess erfuhr eine sehr tiefe Zäsur mit diesem Massaker, mit vielen Menschen tot und noch viel mehr Menschen verhaftet. Und es gab 2 Jahre lang oder vielleicht sogar etwas länger noch eine Denkverbotphase. Und in dem Zusammenhang blieb ich in Deutschland und dieser Schock bleibt auch bei mir hängen. Und wir waren alle aufgrund des Schocks eher dazu geneigt, den Westen als ein Idealmuster anzusehen. Und in der Tat, um die gleiche Zeit fand die friedliche Revolution in Osteuropa statt. Mit dem Zusammenbruch des Weltkommunismus verschwand zumindest nach außen dieser Ostblock, dieser kommunistische Block. Und die Welt trat, wie man damals auch im Westen sehr stark diskutierte, in eine globale Zeitalter des siegenden Kapitalismus. Und das führte auch mich und ich glaube auch viele anderen Chinesen dazu, über den Westen noch tiefer nachzudenken. Eigentlich bis dato hatte man schon lange sich der westlichen Modernisierung gestellt, aber da hatte man eher nur gedacht, na ja, wenn wir das alles richtig machen, dann werden wir eines Tages soweit auf westlich sein. Aber so einfach war das nicht, weil eben diese friedliche Revolution in Osteuropa grundsätzlich andere Fragen stellten. Also Kommunismus kam aus dem Westen, Marxismus kam aus Deutschland, Leninismus kam aus von deutschen Gedanken tief geprägten Russland. Und auch die ganze sozialistische Ideologie war nicht ein Produkt der chinesischen Denken. Also insofern bot sich für mich eine Chance, diese Westen aus der nächsten Nähe, aus meiner persönlichen Erfahrung, tiefer zu studieren, zu beobachten. Und daraus erwuchs dann die Rolle, den Chinesen diese Westen zu erklären oder umgekehrt dem Westen die Chinesen zu erklären. Eine Aufgabe, der ich natürlich nicht gerecht werden kann.
Die Sie aber doch schon sehr lange erfüllen. Und jeder, der sich mal mit dem Thema China beschäftigt hat in Deutschland, stößt auf Ihre Texte, auf Ihre journalistischen Arbeiten. Vielleicht etwas naive Frage. Was scheint Ihnen ist das häufigste Missverständnis über China, das in Deutschland herrscht und umgekehrt?
Ich glaube, beide Seiten irren sich an einem wichtigen Punkt. Beide Seiten versuchen, den anderen als eine Art Standaufnahme in einem passiven Zustand zu verstehen. Also die Frage ist, wie ist China? Wie sieht China aus? Oder umgekehrt, wie sieht der Westen aus? Wie sieht Europa aus? Wir leben aber in einem sehr kurzlebigen, sich schnell wandelnden Welt in beiden Teilen. China verwandelt sich so schnell, dass auch Chinesen, die nur ein paar Monate nicht in China waren, das Gefühl hatten, sie erkannten ihre Heimat nicht mehr wieder. Und jetzt merken wir natürlich in Europa mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, mit dem Ausbruch der Covid-Katastrophe, mit der geopolitischen Verschiebung zwischen Europa und USA scheinen jetzt alle Dinge auf den Kopf gestellt zu sein. Die Frage stellt sich umso mehr für beide Seiten. Wie beobachten wir die anderen inmitten des Wandels, des Anderswerdens? Wir würden China nicht verstehen, wenn wir nur eine Bestandaufnahme machen und sagen, so sieht China aus. Und in dem nächsten Augenblick sieht China schon anders aus. Umgekehrt genauso.
Also ein Plädoyer für das Wahrnehmen von Dynamiken oder auch für ein flexibles, geistig tatsächlich präsentes Wahrnehmen von anderen Ländern, anderen Weltgegenden in ihrer Entwicklung auch und in ihren Debatten. Und das ist ja auch das Thema, was uns heute beschäftigt. Herr Xi, China ist ja gigantisch und keineswegs einheitlich, aber weil wir ja doch versuchen, hier zu synthetisieren, philosophisch etwas auf den Begriff zu bringen. Was sind die großen Linien, die großen Debatten, die Sie aktuell wahrnehmen in intellektuellen Kreisen, in philosophischen Kreisen, an den Universitäten? Auf welche großen Linien könnte man das bringen?
Nach meinem Dafürhalten gibt es jetzt drei, wenn man so will, rote Fäden, die alle Teildebatten dominieren. Die eine ist die Modernisierung. Ist China schon modernisiert? In welchem Sinne ist China modernisiert? Und wenn es noch nicht modernisiert ist, was fehlt China an Modernität, an der westlichen Moderne? Ist das nur der technologische Standard, Digitaltechnologie, AI und all diese Dinge? Oder ist es wesentlich mehr? Und wenn es wesentlich mehr, was müssen wir dann noch machen? Hinter dieser Debatte der Modernisierung steht natürlich sofort die Frage, ist die Modernisierung im Grunde genommen nichts anderes als eine Verwestlichung? Weil die Moderne eben als Ganzes, als Korpus, ganz aus dem Westen kommt. Also Philosophien von Hegel, Feuerbach, Karl Marx, Max Weber bis Wittgenstein, sie alle kommen aus dem Westen. Sozialismus ist ein Produkt des Westens, Marxismus ist ein Produkt des Westens, Hitler war ein westliches Phänomen, Faschismus. Das heißt also, die große intellektuellen Quokus ist nochmal auf die neue Definition des Westens, der Moderne. Jetzt jenseits auch, was die Moderne an positiven Einflüssen oder negativen Einflüssen nach China bringt, sondern was ist denn eigentlich die Moderne? Das ist die eine Linie. Die zweite Linie ist auch ebenso ein westliches Produkt. Das nennt man im Westen sozialen Darwinismus. Und zwar im kollektiven Sinne geht es um das Überleben. Im Sinne der Nation, im Sinne des Nationalstaates, im Sinne von gesellschaftlichen Gruppen. Man hatte eine sehr tief verstrickte Krisenkorpus. Und diese Krisen treibt die Chinesen immer vor sich her und sagen, wenn wir dies und jenes nicht machen, gehen wir für immer unter. Und das ist eine grundsätzliche Diskussion, die auch die soziale Revolution begleitet. Also kommunistische Bewegung, Maoismus und so weiter. Die dritte Linie ist die Identitätsfrage. Wenn wir sagen, wir sind Chinesen, in welchem Sinne sind wir eigentlich Chinesen? Was definiert uns als Chinesen oder als niemand sonst? Diese drei Linien verstricken sich immer mehr zusammen. Der chinesische Nationalismus ist nicht mehr nur eine Frage, wir Chinesen und ihr Westler, sondern schon die Frage, wie weit sind wir Chinesen und inwieweit sind wir Chinesen genug modernisiert? Ohne verwestlich zu sein oder auch doch verwestlich zu sein, könnten wir dann den Westen noch besiegen oder werden wir von dem Westen sozusagen assimiliert? Und Sie sehen an diesen wenigen Beispielen, dass die Fragen, die jetzt intellektuell diskutiert werden, sehr elementar sind und die Menschen emotional berühren. Es geht nicht mehr nur um akademische Recht haben oder nicht Recht haben. Es geht im tiefen Gefühl auch für die Intellektuellen um die Frage, werden wir morgen noch da sein? Werden wir morgen noch bestehen?
Das ist total interessant, diese drei Linien, die Sie jetzt erwähnt haben. Die Frage nach der Identität, nach dem genuin Chinesischen angesichts einer in den letzten anderthalb Jahrhunderten, könnte man vielleicht sagen, oder zwei Jahrhunderten vom Westen dominierten Welt. Inwiefern wird diese Frage mit Rückgriff auf die doch sehr lange, sehr alte und vor allem auch dem Selbstverständnis nach doch sehr selbstbewusste Geschichte Chinas diskutiert. Da ist ja ein Bruch in gewisser Weise mit dem Maoismus, mit der Kulturrevolution. Aber China ist natürlich anders als die kolonisierten Staaten des globalen Südens ein Land, was auf eigene Dominanzerfahrungen zurückblicken kann. Inwiefern ist die Kränkung dieser letzten 200 Jahre ein großes Thema dennoch?
Es ist in erster Linie ein Thema, das mit der chinesischen jüngsten Geschichte oder Ideengeschichte sofort in Konflikt gerate. Mhm. Diese Geschichte begann mit chinesischen Intellektuellen, die die eigenen Kulturerbe zuerst verdammt haben. 1895 bis zu dem chinesisch-japanischen Krieg, wo die chinesische Dynastie komplett verloren hatte, war die Frage, zählt unser Kulturerbe noch irgendetwas? Und am Anfang war man sich ziemlich sicher und wir behalten die Substanz unserer Kulturerbe. Die westlichen Vorteile sind nur die technischen Vorteile. Sie haben bessere Maschinen, aber sie haben keine besseren Ideen. Wir haben die besten Ideen. Aber da wurde diese Theorie dermaßen auf den Kopf gestellt, weil man einen Krieg nach dem anderen verlor. Sogar noch gegen den eigenen Schüler, gegen Japan verlor man den Krieg. Und da stellt man sich natürlich die Frage, eigentlich erkrankten wir an unserem Kulturerbe, an Konfuzianismus zum Beispiel, an Taoismus, an Buddhismus. Und es gab für 30, 40 Jahre eine radikale revolutionäre Propagandabewegung, die nannte sich auch Phönix aus Asche. Mhm. Und also wir müssen alles niederbrennen, es aus dieser Asche. Aus der Ruine unserer kulturellen Erbe können wir Erneuerungsdynamiken gewinnen. Dies sind natürlich die westlichen Ideologien von Nietzsche bis hin zu Wittgenstein, bis hin zu Heidegger, bis hin zu Karl Popper. Und auch die modernen Philosophien wie zum Beispiel Jürgen Habermas und Derrida von Frankreich. Natürlich auch amerikanischen Beitrag, Dewey, als eine Art Pragmatismus, ideologischer oder ideeller Art. Das alles geht aber auf eine Grundannahme zurück. Unser Kulturerbe taugt nicht mehr. Mhm. Wir müssen unser Kulturerbe es begraben. Und das ist eine große Diskussionslinie heute wieder. Ja. Jetzt begräbt man das nicht mehr, jetzt fördert man das. Jetzt sagt man, doch, wir haben eigentlich ein wunderbarstes Kulturerbe. Das hilft uns, auch die Welt neu zu dominieren.
Das ist wahnsinnig interessant. Also, dass es diese Phase gibt, wo das Kulturerbe, diese große, lange Geschichte davon, dass man ein kulturelles und politisches und ökonomisches und auch machtpolitisches Zentrum ist, dass das plötzlich als Last empfunden wird. Eine Last, die für die Moderne nicht taugt und die abgeworfen werden muss. Und dann haben wir das 20. Jahrhundert und all seine Verwerfungen und jetzt kommt man darauf wieder zurück. Das ist ganz spannend. Welche Rolle spielt denn der Marxismus, der ja doch sozusagen als Grundlage nach wie vor drin ist in der Volksrepublik China? Welche Rolle spielt der überhaupt noch? Ich meine, darüber gibt es wahnsinnig viele Debatten. Welche ist da überhaupt noch irgendwas marxistisch daran?
Das ist eine hochspannende Frage. Der Marxismus, als er durch Leninismus, durch die Oktoberrevolution in Russland nach China kam, war ursprünglich etwas vom Wesen her ganz fremd. Fremd deswegen, weil Marxismus wie auch die Religion, monotheistische Religion, eine Verheißung mit sich bringt. Es gibt eine Endzeit, eine ideale Endzeit, Kommunismus. Ja? Und die Chinesen, die noch nie Monotheismus als spirituelle Bewegung gekannt haben, die noch nie eine auch nur annähernd monotheistische Gedankenbewegung auf den Beinen geholfen hat, die waren sehr erstaunt. Oh ja, also man kann auch die Welt so sehen. Ja, okay. Es gibt einen Endpunkt. Die kommunistische Partei riet lange Zeit auf diese Verheißung. Und man sieht heute noch, dass die Verheißung, China wird eines Tages die Welt dominieren, im Sinne dieser kommunistischen Endzeit. Ne? Also wenn wir die Welt regieren, kommt diese harmonische Endzeit dann doch zur Erfüllung. Das ist der Rest davon marxistischer Einfluss. Aber sehr schnell hatte man auch verstanden, Marxismus ist wesentlich mehr als nur eine Verheißung. Verheißung ist sehr, sehr entfernt. Und die Chinesen waren in diese Krisen verfangen. Sie können sich gar nicht so über 30 Jahre hinweg noch denken. Sie können noch nicht mal über 10 Jahre hinweg denken. Wir sind am Versinken. Marxismus muss uns nützen. Also im Sinne von Sozialdarwinismus. Marxismus muss uns ermöglichen zu überleben.
Und wenn also ganz praktische, auch pragmatische Probleme.
Sehr praktisch. Also da kam die Variante Leninismus zur Anwendung, weil Lenin den Chinesen vor Augen geführt hatte, man könnte einen proletarischen Staat gründen. Mhm. Erst recht Stalin. Man könnte diesen Staat sogar in einen Weltkrieg noch verteidigen, also im Zweiten Weltkrieg. Das heißt also, diese Funktionalisierung des Marxismus als Überlebensmittel, das machte eigentlich 3, 4, 5 Jahrzehnte aus für die chinesische Ideengeschichte. Mao hat das auf einem sehr anschaulichen Punkt gebracht. Mao ironisierte einige Parteigenossen mit dem Satz, ach ja, unsere Genossen bewundern den Marxismus und sie bewundern Marxismus als einen wunderbaren Pfeil. Sie drehen diese Pfeil zwischen den Händen und staunen und sagen, oh, wie schön der Pfeil. Aber liebe Genossen, der Pfeil ist nur dann schön, wenn man ihn abschießt. Wenn man ihn auf ein Ziel abschießt und wenn dieser Pfeil das Ziel trifft. Und das Ziel ist die chinesische Revolution. Das Ziel ist unsere Nation am Überlebenspunkt. Mhm. Marxismus muss uns helfen, zu diesem Punkt zu kommen. Das ist eine sehr, sehr gute Veranschaulichung der Funktionalisierung des Marxismus in China. Und das erklärt auch, dass nach der Kulturrevolution die chinesische Kommunistische Partei kaum noch ein Problem haben, den Marxismus ganz zu vergessen, weil die Funktion nicht mehr da ist.
Der Pfeil wurde abgeschossen, hat seine Funktion erfüllt.
Dann suchen wir eben einen anderen Pfeil. Der andere Pfeil ist zum Beispiel Neoliberalismus. Ja, wenn das uns wirklich bei der WTO hilft, wenn es uns hilft, die westliche Wirtschaften in Angst und Panik zu versetzen, wir sind stark, wir machen ihnen den Garaus. Ja, warum nicht Neoliberalismus?
Das ist auch etwas, was ich bei Ihnen gelernt habe. Also Neoliberalismus spielt in China gar keine so unbedeutende Rolle. Also jetzt nicht nur in dem Wirtschaftssystem, das wissen wir alle, dass wir hier sozusagen staatskapitalistische Strukturen haben, aber tatsächlich auch in der chinesischen intellektuellen Debatten der Gegenwart gibt es eine relativ starke neoliberale Strömung, ist das richtig?
Oh ja, oh ja. Ja, das ist fast schon absurd, weil jetzt als Gründungsvater, ob das nun so nach westlichen philosophischen Lesarten so zutrifft oder nicht, ist eine andere Frage. Aber der Gründungsvater für chinesische Intellektuellen in Bezug auf Neoliberalismus ist Hayek.
Hayek. Mhm.
Sein Buch Der Weg in die Sklaverei, das war der Klassiker.
Mhm.
Aber um wirklich ohne Ironie oder ohne Arroganz zu sprechen, ich nehme an, dass die meisten Intellektuellen weder das Buch gelesen hatte, noch wirklich Hayek gekannt hatte. Denn ihre These, angeblich von Hayek übernommen, geht viel, viel weiter in das Absurde hinein. Zum Beispiel, sie befürworten die menschliche Freiheit aufgrund der Vermögensfreiheiten. Mhm. Ja. Hayek, soweit ich Hayek gelesen habe, hat noch nie wortwörtlich gesagt, dass menschliche Freiheit aufgrund einer Freiheit der Vermögen basiert. Hayek hat schon verteidigt, dass die Freiheit, Vermögen anzusammeln, zu den Grundfreiheiten der Menschen gehört. Aber die chinesischen Intellektuellen, auch die Progressiven, auch die, die für die Menschenrechte eintreten, sagen, nein, nein, wir müssen dafür sorgen, dass die erste Freiheit, die wir erlangen, die Freiheit des Vermögens ist. Das ist absurd. Mhm. Denn die klassische Freiheitsideal im Westen, wie in Französischer Revolution, Liberté und so weiter, basiert auf die Grundannahme, dass Menschen partout frei ist, ohne jegliche Vorbedingung. Aber im Sinne dieses Neoliberalismus wird die Freiheit neu definiert.
Das ist total spannend. Also der Friedrich Hayek, natürlich auch hier ein großer Vordenker der neoliberalen Wirtschaftslehre, aber vielleicht im Westen mehr eingebettet in ein generelles liberales Denken, wird, wenn ich Sie richtig verstehe, in China sozusagen vereinzelt herausgegriffen und in seinen Wirtschaftsthesen gelesen. Sie haben jetzt schon aktuelle chinesische Debatten über den Marxismus und auch über den Neoliberalismus skizziert für uns. Welche Rolle spielt denn im heutigen Denken das, was man gelegentlich Neoautoritarismus nennt? Also so etwas wie die Idee, dass der chinesische Weg eben anders sei, dass bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen keine Basisdemokratie möglich sei.
Das ist eine sehr interessante, weil subtile Frage. Die Diktatur, vertreten durch Mao, unterscheidet sich eigentlich von der heutigen Autokratie. Bei Mao war das zuerst eine Diktatur der ideellen Exklusivität. Mao ist die Person, die einzig allein die Wahrheit mit Löffel gegessen hat, niemand sonst. Was Mao sagt, ist partout richtig. Mao ist eine Art Gott. Die Kommunistische Partei, die dem Mao folgte, kann gar nicht sich irren. In allen Fragen nicht. Heutzutage behauptet die Partei das gar nicht mehr. Heutzutage gibt es auch keine Figur mehr, die sagte, ich habe die Lösung und ihr müsst es nur umsetzen. Die Autorität oder die Autokratie baut sich jetzt ohne eine ideelle, tiefe Grundlage. Und das ist neu. Die Kommunistische Partei sagt nur, wir kennen den Weg dahin, aber die Wahrheit müssen wir auch noch selber finden. Ja? Es ist nicht mehr, wir wissen die Wahrheit, wir gehen dahin, sondern wir kennen den Weg zur Wahrheit, aber wo die Wahrheit ist, wissen wir selber auch noch nicht.
Also es gibt sozusagen keinen Absolutheitsanspruch mehr. Es ist nur noch eine praktische Führung, keine...
Oder besser gesagt, ist es eine pragmatisch-opportunistische Führung. Okay. Also wenn wir heute in der Realpolitik hineingucken, es ist grundsätzlich eine Frage der chinesischen Außenpolitik, sollen wir noch eine Blockbildung folgen, wie im Kalten Krieg, der Ostblock um die Sowjetunion, um ein kommunistisches richtiges Ideal oder der westlichen um die Freiheit Ideal? Nein, wir wollen uns keinem Block noch zuwenden. Haben wir selbst eine Idee, wie die Welt auszusehen hat? Vielleicht gerade im Ansatz. Es gibt ein paar chinesische Intellektuellen, die behaupten, es gäbe einen chinesischen Universalismus. Aber selbst diese Intellektuellen, die das behaupten, haben noch keine Idee, was diese chinesische Universalismus beinhalten soll. Sie müssen das noch systematisch erfinden. Noch ist es nicht da. Das heißt im Klartext, dass die heutige Debatte um Autokratie automatisch eine funktionale Dimension als dominant behalten muss. Es geht nicht mehr darum, wer Recht, wer Unrecht hat. Es geht darum, wer kann garantieren, dass wir weiter funktionieren, in welchem Sinne auch immer. Nochmal zurück zur Außenpolitik. Also wenn wir keine Blockbildung machen und wir haben selber noch keine Inhalte, Substanzinhalte, um ein Weltzentrum zu bilden, dann brauchen wir keine Allianz. Allianz wird sich um den Block drehen. Ne? Wir haben keinen Block, wir wollen keinen Block. Und wenn wir keine Allianz haben, haben wir auch keinen strategischen Partner. Ja, also haben die chinesischen Geopolitiker, Geo-Thinktanker dann gesagt, na ja, brauchen wir keinen Verbündeten im traditionellen Sinne des Kalten Krieges. Was wir brauchen, sind die Hebelländer. Also Länder, die wir benutzen können. Ja. Und wir sagen das auch direkt. Sie sind nur Hebelländer. Die sind nicht unser Partner. Und wenn es opportun ist, können wir diese Länder auch gleich fallen lassen. Das tut uns nicht weh. Das ist ganz neu in einem Land, in dem zuerst die Ideologie geherrscht hat. In dem die Richtigkeit der Ideologie die grundsätzliche Machtlegitimation liefert. Jetzt ist diese ideelle Lieferung der Legitimität oder Legitimation gar nicht mehr da. Man sucht sie auch nicht mehr. Und das ist natürlich für eine autoritäre Partei fast tödlich.
Spannend. Herr Xi, Sie haben zum Beispiel in diesem Band, den ich schon erwähnt habe, den Sie zusammen mit Daniel Lese herausgegeben haben, mit Schlüsseltexten zu Politik und Gesellschaft im heutigen China, ein Essay beigeliefert, selber ein Schlussessay über die Rolle der Intellektuellen in China, den ich sehr spannend fand, weil Sie da versuchen, nochmal sozusagen im Historischen das aufzudröseln. Wir haben schon ein bisschen über das Historische, über die historische Entwicklung der großen Fragen gesprochen. Vielleicht können Sie noch etwas sagen zur historischen Entwicklung des Intellektuellen, der Intellektuellen vielleicht auch heutzutage, aber doch auch in China eine eher männliche Figur traditionell. Wie müsste man die Etappen beschreiben und wie reihen sich heutige Intellektuelle, heutige Universitätsprofessoren in diese lange Geschichte ein? Vor allem auch mit Blick auf, wie frei ist das Denken in China? Was kann und was darf man sagen und was muss man vielleicht auch nicht ganz so öffentlich sagen?
Ja, also die chinesischen Intellektuellen, falls man den Begriff Intellektuellen auf das chinesische Altertum überhaupt anwenden darf, teilten sich in grundsätzlichen drei Phasen auf. Die eine ist eine Lehrmeisterphase, also auch der Kaiser hat einen Lehrmeister, zumindest nominell. Und natürlich darf der Lehrmeister dem Kaiser nicht vorschreiben, wie er den Staat beherrscht. Aber diese grundsätzliche Lehrmeisterstelle, ideelle Art, spirituelle Art, die hat den chinesischen Gelehrten eine grundsätzlich privilegierte Position verschafft. Also die kaiserliche Prüfung ab dem 7. Jahrhundert bis zu Beginn der republikanischen Zeit 1911, 1912, dauert sehr lang. Also in dieser Phase hatten die Intellektuellen die Funktion, wir belehren alle. Wir belehren auch die
Herrschenden. Inklusive die Herrscher, also ja. So Fürstenerziehung.
Ja, ob die Herrschenden auf uns hören, ist eine andere Sache, aber wir haben das Recht.
Das Selbstverständnis ist, dass man...
Ja, sie zu belehren.
Ja.
Ja. Und dann kam natürlich diese Verwestlichung, diese Modernisierung mit der europäisch vorgeprägten Modell der Ideologien. Die Ideologen sind aber nicht mehr nur Lehrmeister. Die Parteiführer, die Revolutionsführer, ob es auf der nationalen Seite Chiang Kai-shek oder auf der kommunistischen Seite Mao Zedong, waren selber Lehrmeister. Mhm. Sie dürfen nicht mehr getoppt werden. Sie dürfen nicht mehr begleitet werden. Alle anderen sind ihre Schüler, nicht ihre Lehrmeister. Dadurch gerieten die chinesischen Intellektuellen in eine untergeordnete Rolle der sogenannten funktionalen Berater. Mhm. Also in bestimmte Bereiche, wo die großen Ideen, Konzepte vorliegen, fehlt noch die Blaupause, wie man bestimmte Dinge macht, wie man urbanisiert, wie man maschinelle Revolution zustande bringt, wie man elektronische, digitale Revolution über die Bühne bringt. Also die Expertisentum von Studierenden, von technisch-technologisch Vorgebildeten, aber auch die sozialwissenschaftlichen, sogenannte Social Engineering. Also wie gehen wir mit diesen sozialen Problemen um, wie gehen wir jenem Problem um, als würde es im sozialen Bereich immer noch die einzig richtige Konzepte irgendwo geben. In dieser Phase sind die meisten chinesischen Intellektuellen zurzeit immer noch. Ihnen geht es in dieser Rolle auch nicht immer schlecht, denn die Partei braucht sie, die herrschenden Klasse braucht sie.
Also eine pragmatische Funktion wiederum.
Ja. Nur ist die Grenze zwischen ihrer Fachexpertise und der herrschenden Vorrecht, diese Grenze ist sehr fließend. Sie können sagen, weil wir das verstehen und du nicht. Sagen wir, wo es lang geht. Und das ist der erste und sehr weit verbreitete Konfliktfeld. Die Parteichefs zum Beispiel in den Parteikommissionen, die sagen nicht, dass sie von der Technik nicht verstehen. Die sagen aber, die Technologen, die Wissenschaftler, die müssen uns die Lösungen anbieten. Wir aber bestimmen, welche Lösungen zur Anwendung kommen.
Also eine verschobene Expertokratie.
Genau, genau. Ihr seid nicht mehr unsere Lehrmeister. Wir sind die Lehrmeister, ja. Aber ihr seid beratender Funktion. Und jetzt zeichnet sich aber auch eine neue Rolle der Intellektuellen. Das ist sehr modern. Das ist die sogenannte Repräsentation. Also die Intellektuellen repräsentieren bestimmte Interessen zum Beispiel. Repräsentieren bestimmte Wertevorstellungen, repräsentieren bestimmte ideelle Konzepte, weswegen auch chinesische Philosophen gebraucht werden, denn sie haben ja eigentlich keine technische Funktion zu erfüllen. Sie haben eine politische Funktion zu erfüllen, wenn Xi Jinping sagte, eines Tages wird China an der Weltspitze stehen, aber wenn man schon an der Weltspitze steht, hat man eine Idee, wie man dann diese Spitze ausfüllt? Weswegen auch die wenigen Philosophen auf die Idee kamen, wir finden einen chinesischen Universalismus. Und dennoch darf man diese Rolle, neue Rolle, die chinesischen Intellektuellen nicht gering schätzen. Denn letztlich haben sie verstanden, dass es wahrscheinlich nicht eine universelle unique Wahrheit gibt, sondern es gibt verschiedene Optionen, die von verschiedenen Interessen, Wertevorstellungen subjektiv vertreten werden. Die einen sagen, hier geht's lang, und die anderen sagen, nee, da in die andere Richtung geht's lang. Und das beobachtet man auch bei der Unterdrückung der chinesischen Intellektuellen. Selten jemand wird deswegen verurteilt, weil er die falschen Ideen präsentiert, sondern er hat nur die falschen Interessen vertreten. Ja? Ah. Also diese Interessen steht unserer nationalen Entwicklung im Wege. Ja, vielleicht ist deine Idee gar nicht mal so falsch, aber wenn du zum Beispiel für die Wanderarbeiter in die Bresche springst, ja, das störst du unsere Sozialpolitik, unsere Industriepolitik, also deswegen musst du weg. Du magst vielleicht ideell recht haben, aber bitte, das ist nicht die Interessen, die wir jetzt repräsentiert wissen wollen. Oder aber auch so diese Ideen, sehr konkret, sollen wir Russland unterstützen oder Ukraine unterstützen? Es ist längst nicht mehr nur geopolitische Kalkulation. Wenn wir Russland nicht unterstützen, wenn Russland verliert, sind wir alleine in der Welt gegenüber dem Westen. Ja, die Idee gibt's. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, Moment, also diese europäische Idee von wertebasierter Politik, regelbasierte Weltordnung, die ist nicht ganz ohne. Wir müssen diese Interessen vertreten, egal wer im Krieg gewinnt oder verliert. Wenn wir das nicht machen, sind wir die nächsten Zielscheibe. Wenn wir also die Regeln nicht betonen, die alle damit einverstanden sich erklären, auch Russland nominell, dann sind wir die nächsten Opfer, dann werden keine uns zu Hilfe kommen. Also Sie sehen, dass diese intellektuellen Debatten direkt bei der Politik eingreifen. Also es ist nicht mehr so, dass die Politik nur bestimmte, ihr Intellektuellen, ihr denkt bitte das und wir brauchen gerade das. Und das ist heute sehr virulent. Das wirkt meistens auch sogar im Monattakt. Okay. Also 2022, als im Februar der Krieg in der Ukraine ausbrach, war es offensichtlich, dass in chinesischem Internet ein wasserdichter Zensur herrschte. Es gab 7 Stichworte, die man auf gar keinen Fall erwähnen darf. Keinen Krieg, keine bewaffneten Konflikte, keine Invasion, keine Aggression und so weiter. Diese Zensur hielt allenfalls 10 Tage durch. Okay. Nach 10 Tagen kamen andere Stichworte doch noch ein. Wieso? Nicht, weil die unterdrückende Maschine versagt. Sie können immer noch unterdrücken. Sondern weil die bestimmenden Personen, die bestimmenden Gruppen langsam mit sich selber nicht mehr in Reinheit waren. Mhm. Ja, also sie wissen selbst gar nicht, wenn wir weiter hinter Russland stehen, was kommt jetzt? Wie werden wir rechtfertigen, wenn das, was wir befürchten, dann doch kommt? Ja. Also Sie sehen, die Intellektuellen kehren zurück zu einer alten Machtposition mit ihren Ideen, mit ihren Debatten. Bestimmen sie nicht nur, wie man bestimmte Ziele erreicht, sondern welche Ziele man überhaupt ansetzen darf.
Welche Ziele man denken kann. In dem Sinne ein wahnsinnig dynamisches Geschehen. Danke, dass Sie uns das so nahe gebracht haben. In dieser kurzen Zeit, viel zu kurz, viel zu knapp, aber doch anschaulich einen Einblick in eine sehr lange Geistesgeschichte und ein aktuell auch ungeheuer lebhaftes und breites Bild einer intellektuellen Kultur, die sich mit, gegen, unter der Politik sozusagen zu ihrem Recht verhilft. Ich danke Ihnen sehr, Xi Ming, für den Besuch hier im Studio.
Ich danke Ihnen.
Und für alle, die vielleicht jetzt einfach chinesische Intellektuelle lesen möchten, ich kann nach wie vor sehr empfehlen, das bereits 2023 erschienene Buch Chinesisches Denken der Gegenwart, Schlüsseltexte zu Politik und Gesellschaft. Das haben übersetzt und kommentiert der Sinologe Daniel Lese und mein heutiger Gast Xi Ming. Erschienen ist es im Verlag CH Beck.